AD Radio Wissen Update.
Preso il fuoco lì la stiva sotto.
Im Laderaum unten hat es gebrannt. Um 3:30 mussten wir alle raus, ohne Vorwarnung. Es war saukalt. Zunächst ohne Hilfe. Die ersten Helikopter kamen gegen 1 Uhr mittags und haben ein paar Leute mitgenommen. Auf die Rettungsboote konnten auch nur wenige. Die waren alle blockiert.
So schildert ein Passagier der Norman Atlantic die Stunden auf dem Schiff bis zu seiner Rettung. Manche der 478 Passagiere und Besatzungsmitglieder mussten fast 30 Stunden auf der brennenden Fähre im Mittelmeer ausharren, bis sie in Sicherheit gebracht wurden. Mindestens 7 Menschen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen. Das ist unser Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Als letzter ist heute Nachmittag der Kapitän von Bord gegangen. Die Fähre treibt immer noch manövrierunfähig vor der albanischen Küste. Dort ist das Wetter im Moment schlecht, mit starken Windböen und bis zu 4 Meter hohen Wellen. Vor allem das hat den Rettungskräften in den letzten 1,5 Tagen zu schaffen gemacht. Sie mussten die Passagiere einzeln von der Fähre nach oben in die Hubschrauber ziehen. Denn wegen des Sturms konnten andere Schiffe nicht an der Norman Atlantic festmachen. Augenzeugen berichten, dass die Fähre fast komplett in schwarzen Rauch gehüllt war. Per Hubschrauber wurden die Menschen dann auf andere Schiffe transportiert, zum Beispiel auf den Frachter Spirit of Piraeus. Der hat heute Morgen knapp 50 Menschen in die italienische Hafenstadt Bari gebracht, wo sie in Krankenhäusern versorgt wurden. Den Zustand der Geretteten beschreibt unser Korrespondent Tilman Kleinjung.
Viele hatten Verletzungen, offensichtliche Verletzungen. Viele standen wohl unter Schock. Etliche waren auch nur halb bekleidet. Das heißt, sie sind ins Wasser gefallen und mussten sich dann irgendwie ihre nassen Kleider entledigen. Sie waren in Decken gehüllt und sahen übermüdet und völlig verfroren aus. Einige konnten allerdings den Frachter nicht mehr aus eigener Kraft verlassen. Sie wurden nach einer ersten medizinischen Visite an Bord auf Bahren herausgetragen und dann in Krankenwagen transportiert, die sie dann in die umliegenden Krankenhäuser gebracht haben.
Darüber, wie die 7 Todesopfer ums Leben gekommen sind, gibt es bis jetzt wenige Details. Nur von einem Griechen weiß man, dass er starb, weil er von dem brennenden Schiff ins Meer gestürzt oder gesprungen ist. Über die anderen Toten gibt es noch keine Informationen. Auch viele andere Fragen sind noch offen. Medien berichten, dass noch einige Menschen vermisst werden. Möglicherweise waren auch blinde Passagiere an Bord. Offizielle Zahlen gibt es dazu aber nicht. Die italienische Staatsanwaltschaft hat jetzt Ermittlungen eingeleitet. Sie will vor allem prüfen, ob Fahrlässigkeit zu dem Unglück geführt hat, aber auch, wie das Feuer ausgebrochen ist und warum es sich so schnell ausgebreitet hat. Die Norman Atlantic war unterwegs von Patras in Griechenland nach Ancona in Italien, als es anfing zu brennen. Gestern Morgen 4:30 hat die Fähre einen Notruf abgesetzt. Einige der Passagiere erzählen von Chaos an Bord. Es habe keine Anweisungen gegeben und zu wenig Notausgänge. Dieser Mann sagt außerdem, dass die meisten Rettungsboote nicht eingesetzt werden konnten.
Non hanno funzionato, non hanno potuto mettere al mare.
Die haben nicht funktioniert, sie haben sie nicht zu Wasser lassen können. Wir haben das nur bei einem geschafft, die anderen mussten dort bleiben. Die Besatzung hatte keine Übung darin. Viele Menschen sind leider ins Meer gefallen, im Dunkeln. Wir waren nur 41 Personen, was die anderen gemacht haben, wissen wir nicht.
Ausgebrochen ist das Feuer vermutlich auf dem Autodeck. Passagiere berichten, dass das Deck überfüllt war und dass viele Lkw mit Olivenöl an Bord waren, die Feuer gefangen haben.
Das Problem ist, dass die Camion carico di olio erano troppi.
Da waren zu viele Laster voll mit Öl, bestimmt mehr als 100 Wagen mit Olivenöltanks. Die haben Feuer gefangen und gegen 2 Uhr am Nachmittag hat man gesehen, wie sogar der Fußboden unter der Hitze nachgab. Dazu all der Rauch.
Fumo, una cosa impressionante.
Kurz vor Weihnachten waren bei der Fähre Sicherheitsmängel festgestellt worden, zum Beispiel fehlende Beleuchtung oder eine kaputte Sicherheitstür. Die Reederei erklärt aber, sie habe alle Mängel sofort beseitigt.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Auch im Netz hat die dramatische Rettungsaktion in der Adria viele User beschäftigt. Andrea Klömig schreibt auf Facebook: Jedes Jahr vor Beginn der Urlaubssaison kann man vom ADAC hören, wie marode griechische Fähren sind. Warum spricht da die Europäische Union nicht mal ein Machtwort? Brüssel mischt sich doch auch sonst überall ein. Aber da wird sich lieber um Kaffeemaschinen und Staubsauger gekümmert. Twitter-User Leonardo Labella würdigt besonders die Rettungskräfte. In dieser Situation 500 Menschen zu retten, ist unglaublich. Das sind herausragende Retter. Auch Userin Laura Laus lobt auf Facebook den Einsatz der Helfer, kritisiert aber auch: Tagtäglich ertrinken tausende Menschen im Mittelmeer und keinen interessiert's. Menschen, die keine Kreuzfahrt gemacht haben, sondern auf der Flucht sind. Helden hin oder her, das ist einfach nur makaber. Viele italienische User ziehen Parallelen zur Havarie der Costa Concordia 2012, als 32 Menschen starben und Kapitän Francesco Schettino als einer der ersten von Bord ging. Dazu twittert Roberto Citicella. Seit Schettino ist es eine richtige Nachricht, dass der italienische Kapitän an Bord bleibt und seine Pflicht erfüllt.
Was sonst noch wichtig war?
Wir sind inzwischen überzeugt davon, dass das Flugzeug auf dem Grund des Meeres liegt.
Die AirAsia-Maschine QZ8501 bleibt weiter verschollen. Hoffnung auf Überlebende hat der Einsatzleiter des indonesischen Rettungsteams nicht mehr. Der Airbus war gestern auf dem Weg von Indonesien nach Singapur verschwunden. Seitdem suchen 10 Flugzeuge und 17 Schiffe aus mehreren Staaten das mutmaßliche Absturzgebiet in der Javasee ab. Experten haben das Areal auf rund 200 Kilometer zwischen Borneo und Singapur eingegrenzt. Bis jetzt sind aber noch keine Trümmerteile gesichtet worden. Um Flugschreibersignale auf dem Meeresboden zu orten, fehlt Indonesien die Technik. Singapur will jetzt aushelfen. Kurz vor dem mutmaßlichen Absturz hatte der Pilot der Maschine noch einen Funkspruch abgesetzt. Er wollte die Genehmigung, höher zu fliegen, um einem Gewitter zu entgehen. Nur ein paar Minuten später war das Flugzeug vom Radar verschwunden. An Bord waren 162 Menschen.
Es kam zu keiner Zeit zu einer Infizierung des IT-Systems des Bundeskanzleramtes.
Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Wirz hat versucht zu beruhigen nach den Meldungen über einen angeblichen Spähangriff auf die Bundesregierung. Laut Bild-Zeitung war der private USB-Stick einer engen Mitarbeiterin von Bundeskanzlerin Angela Merkel verseucht. Als die Frau ein Redemanuskript von diesem Stick auf ihren Dienstrechner kopieren wollte, soll der Virenscanner im Kanzleramt Alarm geschlagen haben und die Spionagesoftware Regin gefunden haben. Unser Korrespondent Daniel Pokraka über die Einzelheiten zu Regin.
Die Software Regin kann Experten zufolge die Kontrolle über die Maus übernehmen, Aufnahmen vom Bildschirm machen, Passwörter stehlen und gelöschte Dateien für den Angreifer wieder sichtbar machen. Regin soll vom US-Geheimdienst NSA und dem britischen Geheimdienst GCHQ mitentwickelt worden sein. Ob einer der Geheimdienste hinter dem mutmaßlichen Spähangriff auf die Kanzleramtsmitarbeiterin steckt, ist aber völlig unklar.
Laut Regierungssprecherin Wirz wurden die Computer im Kanzleramt nicht beschädigt. Ansonsten blieb Wirz aber ziemlich vage. Nach ihrer Aussage werden Fälle wie dieser dem parlamentarischen Kontrollgremium gemeldet. Allerdings erklärte sie nicht, ob das in diesem Fall tatsächlich schon passiert ist oder noch nicht. In Griechenland muss ein neues Parlament gewählt werden, und zwar am 25. Januar. Die Neuwahlen sind laut Verfassung nötig, weil die Wahl eines neuen Staatspräsidenten gescheitert ist. Der frühere EU-Kommissar Stavros Dimas war der einzige Kandidat und hat auch im dritten und letzten Durchgang nicht genug Stimmen im Parlament bekommen. In Umfragen liegt die linke Oppositionspartei Syriza vorn. Sie hat den Griechen ein Ende des Sparkurses, höhere Löhne und Renten versprochen. Außerdem will sie erreichen, dass Griechenland seine Schulden nicht komplett zurückzahlen muss. Der Parteivorsitzende Alexis Tsipras hat noch vor kurzem im Parlament gesagt, er wolle nicht nur Wahlkampf gegen die griechische Regierung machen, sondern auch gegen wichtige Politiker in der EU.
Frau Merkel und Herr Schäuble tun so, als könnten sie nicht hören. Aber die Wahrheit wird sie einholen. Die Eurozone kann nicht ewig auf des Messers Schneide balancieren. Entweder sie streicht einen Großteil der insgesamt 9 Billionen Euro Schulden oder sie werden alle in den Abgrund stürzen.
Der griechische Ministerpräsident Antonis Samaras hat vor einem Sieg Syrizas gewarnt. Das werde desaströse Folgen für die weiteren Verhandlungen mit der EU und den internationalen Geldgebern haben. Allerdings wird es für Syriza schwierig, einen Koalitionspartner zu finden. Denn Griechenlands Parteienlandschaft ist stark zersplittert. Der Internationale Währungsfonds setzt seine Notkredite für Griechenland jetzt erstmal aus. Laut IWF soll die nächste Kreditrate erst bezahlt werden, wenn eine neue Regierung steht.
Was noch wichtig wird.
Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko will sich im Januar mit den Staats- und Regierungschefs von Russland, Deutschland und Frankreich treffen. Vor Journalisten in Kiew hat er angekündigt, dass das Treffen mit Wladimir Putin, Angela Merkel und François Hollande in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfinden soll. Die Politiker wollen über Wege aus der Ukraine-Krise beraten.
Und sonst in der Welt?
In Schweden hat es wieder einen Brandanschlag auf eine Moschee gegeben. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage. Medienberichten zufolge brannte heute früh der Gebetsraum einer islamischen Gemeinde in der südschwedischen Kleinstadt Eslöv. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Letzte Woche hatte es schon ein anderes Feuer in einer Moschee in der Stadt Eskilstuna gegeben. Dabei wurden 5 Menschen verletzt. Auch bei diesem Fall vermuten die Ermittler, dass jemand das Gebäude mutwillig angezündet hat.
Wer eine Mail nach China schicken will, der könnte Pech haben, wenn er beim falschen Mail-Anbieter ist. Die chinesischen Behörden haben nämlich offenbar fast alle Übertragungen über Gmail gestoppt. Seit Freitag ist der Datenverkehr nach Angaben von Google gegen Null gesunken. Eine Gruppe von chinesischen Anwälten, die sich für Meinungsfreiheit einsetzen, sagt, dass der Maildienst auch heute offline war. Das könnte ausländische Nutzer zwingen, von einer anderen Mailadresse zu schreiben, wenn sie mit jemandem in China kommunizieren wollen. Wie China Gmail blockiert, das ist noch nicht ganz klar. Ein Experte einer US-Internetfirma hält es für wahrscheinlich, dass die chinesischen Behörden einfach einige IP-Adressen geblockt haben. Und zwar von einigen Servern in Hongkong. Fast der gesamte Mailverkehr von Gmail nach China läuft demnach darüber. China geht schon länger gegen Google vor, seit der Konzern sich vor einigen Jahren geweigert hat, sich bei der Internetsuche der chinesischen Zensur zu unterwerfen. Das Verhältnis zwischen Pakistan und Indien ist schon lange nicht besonders gut. Jetzt hat sich die Lage aber nochmal verschlechtert. Es könnte sein, dass Pakistan den Mann freilässt, der Drahtzieher gewesen sein soll bei den Anschlägen im indischen Mumbai 2008 auf Luxushotels und andere Gebäude. Dabei waren 166 Menschen getötet worden. Die Täter sollen einer verbotenen islamistischen Gruppe aus Pakistan angehören. Sie standen nicht in Indien, sondern in Pakistan vor Gericht. Der oberste Gerichtshof dort hat jetzt geurteilt, dass eine Haftanordnung für den mutmaßlichen Drahtzieher unrechtmäßig ist. Das heißt, er könnte freikommen. Indien hat aus Protest den pakistanischen Botschafter einbestellt.
Wissensnachrichten.
Wenn man auf Reisen ist und in der Fremde zufällig Leute von zu Hause trifft, dann ist das doch meistens schön. So eine Freude über Vertrautes in der Fremde klingt erstmal nach Sozialem, nach was Menschlichem. Katrin Silke aus den Wissensnachrichten ist hier. Gibt es das tatsächlich nur bei uns Menschen, Katrin, oder auch bei anderen Lebewesen?
Offenbar fühlen sich auch Tiere und Pflanzen in der Fremde miteinander verbunden. Davon gehen jetzt jedenfalls kanadische Ökologen aus. Die haben sich über das Verhalten von eingeschleppten Pflanzen und Tieren Gedanken gemacht und festgestellt, eingebürgerte Pflanzen und Tiere helfen sich gegenseitig bei ihrer Einbürgerung in der fremden Umgebung.
Und wie geht das konkret?
Konkret haben die Kanadier die rote Gartenameise untersucht. Die kam vor über 100 Jahren von Europa nach Amerika rüber. Und beobachtet haben die Forscher Folgendes. Unser europäisches Gartenameischen hat in Kanada besonders gerne Schöllkraut. Schöllkraut kommt auch eigentlich aus Europa. Das ist so eine kniehohe Krautpflanze mit gelben Blüten. Die Ameise ernährt sich am liebsten von den Samen des Schöllkrauts, noch lieber als von kanadischen Pflanzen. Sie schleppt dann den Samen mit sich rum, verbreitet dann das Schöllkraut auch viel mehr als eben kanadische Pflanzen.
Und kann das nicht nur Zufall sein, diese Beobachtung?
Könnte es sein. Es gab aber ein Überprüfungsexperiment. Die Invasionsbiologen haben ein kleines Ökosystem nachgebaut mit drei kanadischen Pflanzen und einer europäischen Pflanze, dem Schöllkraut. Und auch da, die europäische Ameise transportierte bevorzugt den Samen des europäischen Krauts. Und das beunruhigt die Invasionsbiologen sehr. Sie schreiben, wenn sich eingewanderte Tier- und Pflanzenarten gegenseitig unterstützen, dann können sie die Einheimischen noch schneller zurückdrängen als bisher angenommen.
Und das ist natürlich gefährlich fürs Ökosystem. Eine Sache, die gefährlich ist für uns Menschen, ist lange bekannt, nämlich Rauchen. Jetzt zu Silvester nehmen sich ja viele Leute vor, mit dem Rauchen aufzuhören. Und Thema Rauchen, damit haben sich auch die Mediziner der Uni Hongkong beschäftigt.
Sie haben sich die Krankendaten von 65.000 Menschen über 11 Jahre lang angeguckt und haben vor allem geguckt, woran sterben die Leute. Und unter den Rauchern ist tatsächlich jeder Zweite an den Folgen des Rauchens gestorben.
Was waren das genau für Todesursachen?
Lungenkrebs allen voran, dann aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkte, Thrombosen oder Schlaganfälle.
Aber ich sag mal, mit 65, da lohnt sich das Aufhören doch eigentlich gar nicht mehr so richtig, oder?
Doch tut's. Das lässt sich zumindest aus der Statistik der Mediziner ablesen. Im Vergleich mit Personen, die im hohen Alter die Zigaretten drangegeben haben, konnten die Probanden ihr Risiko an Lungenkrebs zu sterben senken, nämlich um 54%.
Also steht der gute Vorsatz fürs nächste Jahr. Was gegen Ende des Jahres auch immer Tradition hat, sind Jahresbilanzen. Und die haben auch die Naturschützer vom WWF gezogen. Was sind da die Kernpunkte?
Willst du erst die gute oder die schlechte Nachricht?
Die schlechte.
Die ist ziemlich hart. Die lautet, der Mensch verursacht gerade das größte globale Artensterben seit Verschwinden der Dinosaurier. So sieht's Eberhard Brandes, der ist Vorstand des WWF Deutschland. Der hat heute die Jahresbilanz in Berlin vorgestellt. Und zu den absoluten Verlierern des Tierreichs gehören in diesem Jahr Menschenaffen, die Bonobos, Nashörner und Elefanten. Die Arten leiden vor allem unter der Wilderei. Darunter, dass ihr natürlicher Lebensraum immer weiter schrumpft und unter den Folgen des Klimawandels.
Und was ist die gute Nachricht?
Blauwale und Berggorillas zum Beispiel haben dieses Jahr davon profitiert, dass für die neue Schutzgebiete eingerichtet worden sind. Und auch der früher ausgerottete Elch kommt langsam aus Osteuropa wieder nach Deutschland zurück.
Danke, Katrin Seeker, für die Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Nacht gibt es auch im Norden und in der Mitte Deutschlands wieder Schnee. Tagsüber war ja eher der Süden dran. Im Nordwesten kann es heute Nacht und morgen früh glatt werden. Morgen ist es dann fast überall bewölkt und es schneit weiter, besonders in der Mitte und im Süden. Im Norden kann es regnen. Die Temperaturen steigen auf maximal minus 5 Grad im Allgäu und plus 6 Grad an der Nordsee.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.